Grundgedanken. Der Hamburger Immobilienpodcast.
Moin und herzlich willkommen aus dem Studio am Normannenweg. Heute geht es erneut in den Grundgedanken um das sensible Thema Mieterhöhung. Wir hatten das ja schon in einer ersten Folge besprochen. Dabei waren wir auf viele, viele spannende Fälle eingegangen. Das wollen wir jetzt in der zweiten Folge erweitern. Und wieder mit dabei sind Thorsten Flom, der Vorsitzende des Grundeigentümerverbandes. Moin, Herr Flom.
Moin.
Und Herr Schillens, der Verbandsgeschäftsführer. Moin, Herr Schillens.
Moin, moin.
Ich bin Annette Bethün, freie Journalistin und darf wie immer diese Folge moderieren. Bei der Indexmiete gab es ja die Versuche der Politik, das zu stoppen, also im Grunde zu kappen, zu sagen so, und jetzt ist gut. Gibt es bei der Staffelmiete, bevor wir jetzt auf die Indexmiete eingehen, bei der Staffelmiete eigentlich ähnliche Versuche und Überlegungen zu sagen, also da wollen wir eigentlich auch eine Grenze haben?
Nein, weil die Staffelmiete ist ja eine Miete, die muss der Vermieter sozusagen erst einmal sich überlegen, in den Mietvertrag eintragen und dann muss sie gewissen Voraussetzungen genügen, zum Beispiel eben dem Vergleich mit der ortsüblichen Vergleichsmiete. Mhm. Und da gibt es solche Überlegungen zurzeit nicht. Bei der Indexmiete ist es ja so, dass eben tatsächlich die Miete quasi steigt, genau wie der, also die Mieterhöhung muss geltend gemacht werden, ja, aber im Prinzip entwickelt sich die Miete eben genauso wie der Index, ja, der Lebenshaltungskostenindex, und das ist eine etwas andere Qualität.
Ja, genau.
Und die Diskussion ist entstanden, weil eben der Verbraucherpreisindex so massiv angestiegen ist. So, und an der Stelle kam natürlich dann irgendwann die Frage auf, ob das denn alles so in Ordnung ist, dass der Mieter jetzt eine entsprechend erhöhte Miete zu zahlen hatte. Die Problematik haben wir ja bei der Staffelmiete nicht, weil es da keine Kopplung mit dem Verbraucherpreisindex gibt.
Genau, und da gab es ja dann die Initiative auch seitens Hamburg zu sagen, das wollen wir doch bitte einfach mal deckeln. Wie sieht es denn da aus? Wie ist da der Stand der Dinge?
Genau, Hamburg hat eine Bundesratsinitiative eingebracht, nach der dort pro Jahr nicht mehr als 3,5% erhöht werden darf bei der Indexmiete, also ein Deckel drauf gemacht. Das war der Wunsch, das ist kurz vor Weihnachten dann im Bundesrat abgelehnt worden, und das ist der aktuelle Stand, dass da zurzeit keine Deckelung in Kraft ist, und
Sie betonen zurzeit, oder betone ich jetzt zurzeit, Sie meinen, könnte das nochmal aufploppen, die Diskussion?
Die Diskussion könnte immer nochmal wieder aufploppen. Unsere Justizsenatorin hat ja auch in Richtung Berlin vor kurzem von sich gegeben, dass das gleichwohl immer noch ein Wunsch ist. Aber ich vermute, dass dadurch, dass es im Bundesrat abgelehnt worden ist, dass das Thema erstmal vom Tisch ist.
Ich finde es ehrlich gesagt auch vollkommen widersinnig. Mhm. Denn die Indexmiete ist die Verknüpfung der Wohnungsmiete mit den allgemeinen Lebenshaltungskosten. Und diese allgemeinen Lebenshaltungskosten, die treffen ja nicht nur den Mieter, sondern die treffen eben auch den Vermieter. Mhm. Und durch die Indexklausel wird eigentlich nur das Verhältnis der Wohnungsmiete zu den sonstigen Lebenshaltungskosten festgeschrieben. Mehr ist es nicht. Und das heißt im Umkehrschluss, wenn ich die Indexmiete deckel, dann mache ich das ausschließlich zulasten des Vermieters und schmäler letzten Endes dessen Nettoertrag. Darüber kann ich nachdenken, wenn ich sage, ja, die Indexmieten sind ja sowieso immer alle deutlich oberhalb dessen, was nach dem Mietenspiegel theoretisch ginge, und die sind sowieso alle quasi überhöht, und dann wollen wir jetzt nicht noch mit der Indexentwicklung, wie wir sie zuletzt hatten, diese Mieten auch noch enorm weiter steigern. Darüber kann man nachdenken. Das ist aber auch wieder nicht der Normalfall. Der Normalfall ist, dass ein Vermieter mit dem Mieter eine angemessene Miete vereinbart hat und sagt, ich möchte diese Miete nur wertsichern. Ich möchte sie gar nicht netto erhöhen. Ja. So, und diese Vermieter dadurch zu bestrafen, dass ich denen dann sage, ihr kriegt, wenn der Index um 7% steigt, ihr kriegt aber nur 2,5 oder 3% mehr Miete, das heißt also netto weniger als vorher, dann ist das für mich vollkommen widersinnig und völlig falscher Weg.
Sehr interessante Argumentation, kann man total nachvollziehen. Die Frage ist jetzt, habe ich mir gestellt, wer geht denn überhaupt auf die Überlegung, eine Indexmiete zu vereinbaren? Ist das nicht vielleicht sowieso ein bestimmtes Segment am Wohnungsmarkt, wo ich sage, ich habe auch das Mieterklientel, das im Zweifel das bezahlen kann? weiß ich gar nicht, gibt
ja, da Erhebungen das ist zu? Ja, das ist ja das, was die Mietervereine gerne behaupten, dass die Indexmiete sowieso nur verwendet wird in den Fällen, wo ich mit der Ausgangsmiete ohnehin schon deutlich über dem bin, was ich eigentlich nehmen könnte. Und das möchte ich dann auch noch preissichern. Mhm. Da, wie gesagt, solche Fälle mag es geben. Und solche Fälle sind nicht wirklich in Ordnung. Das okay. ist schon klar. Aber ich glaube nicht, dass das die Masse ist. Ja. Ich glaube, die Masse sind tatsächlich Menschen, die einfach nur sagen, ich habe keine Lust, mich in regelmäßigen Abständen mit dem Mieter darüber auseinanderzusetzen, ob wir jetzt so und so viel Prozent über oder so und so viel Prozent unter dem Mittelwert des Mietenspiegels liegen. Ich habe auch keine Lust, mit dem Mieter großartig über Mieterhöhungen zu prozessieren, wenn der nicht zustimmt. Ich möchte einfach schlicht und ergreifend eine wertsichernde Klausel da ja. drin haben und mehr will ich gar nicht.
Herr Schelenz.
Genau, also ich hatte ja vorhin beschrieben, dass es häufig doch sehr schwer ist, die ortsübliche Vergleichsmiete genau zu bestimmen, aufgrund dieser fünf Kriterien, die es da im Gesetz gibt, die sogenannten Wohnwertmerkmale. Und dieses Problem wollen in der Tat viele Vermieter einfach dadurch umgehen, dass sie klare, transparente Regeln wollen. Und solche Regeln bekommt man eben mit einer Vereinbarung einer Staffelmiete oder einer Indexmiete. Da weiß jeder von vornherein, woran er ist, wie sich die Mieten entwickeln. Entsprechend des Verbraucherpreisindexes mhm. bei der Indexmiete. Natürlich weiß man nicht die konkreten Ausschläge, aber man hat eine Vorstellung, wohin die Reise gehen wird und wie die Mieterhöhung sich errechnet.
Also deswegen, durchaus Modelle, die Sie weiterhin empfehlen würden, wenn also, man sich nicht mit diesem Thema.
Sagen wir mal so, in dem Moment, wo der Gesetzgeber wirklich dazu übergeht, die Indexmiete betragsmäßig oder quotenmäßig zu kappen, wird sie unattraktiv. Mhm. Nicht? Aber bis dahin würde ich immer noch dazu raten, denn es ist einfach eine Geschichte, die ist einfach, die ist transparent, die ist eben im wahrsten Sinne des Wortes wertsichernd.
Ja.
Und mehr möchten viele Vermieter eben
ja, finde ich, ist einleuchtend. Aber inwieweit wirkt sich jetzt bei diesen beiden Modellen, Staffelmiete und Indexmiete, Herr Schelenz, die Mietpreisbremse aus? Ist die da noch, ist das etwas, was man im Blick behalten muss?
Ich sagte vorhin schon, bei der Staffelmiete ist es in der Tat so, dass jede einzelne Staffel überprüft werden kann, ob ein Verstoß gegen die Mietpreisbremse vorliegt. Das ist jedes Mal denkbar, wenn eine neue Staffel eintritt.
Wollen wir doch mal kurz sagen, was die Mietpreisbremse in Hamburg eigentlich besagt? Das sind, glaube ich, dass die
Mietpreisbremse in Hamburg besagt, dass ein Vermieter nicht mehr nehmen darf als 10% bis zu 10% oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete.
Ah, ja.
Wenn er da drüber liegt, liegt ein Verstoß gegen die Mietpreisbremse vor. Und dann kann es eben dazu führen, dass der Vermieter bereits geleistete Mieten zurückzuzahlen hat oder eben nicht erheben darf.
Ah ja. Das ist doch nochmal ganz wichtig. Okay.
Genau, genau. Und da ist es eben bei der Staffelmiete so, dass jede einzelne Staffel überprüft wird, ob so ein Verstoß gegen die Mietpreisbremse vorliegt. Das ist anders bei der Indexmiete. Bei der Indexmiete gilt die Mietpreisbremse nur eingeschränkt und zwar im Hinblick auf die ursprünglich im Mietvertrag vereinbarte, man nennt das Ausgangsmiete. Da auf die bezogen wird ein Verstoß oder kann ein Verstoß gegen die Mietpreisbremse überprüft werden. Bei weiteren Mieterhöhungen im Laufe der Zeit findet die Mietpreisbremse keine Anwendung.
Also Grundlage oder Ausgangslage ist immer die Ausgangslage, immer die ursprüngliche Miete.
Ursprünglich, genau, die ursprüngliche im Mietvertrag vereinbarte Miete, die kann überprüft werden, ob ein Verstoß gegen die Mietpreisbremse vorliegt. Aber bei weiteren Mieterhöhungen, die geltend gemacht werden, findet keine Prüfung statt, ob dort ein Verstoß gegen die Mietpreisbremse vorliegt oder nicht.
Herr Flom, was würden Sie denn jetzt Vermietern empfehlen, wenn diese umfassend dämmen wollen und ihre Miete an den Kosten im Wege einer Modernisierungsmieterhöhung beteiligen möchten? Staffelmiete oder Indexmiete, fallen die dann raus oder wie ist das
die
da?
Die fallen dann raus.
Ah ja, die fallen dann raus. Das sollte man dann also tunlichst nicht vereinbart
das
haben.
Das sollte man dann tunlichst nicht vereinbaren.
Mhm.
Wenn man tatsächlich grundlegend und umfassend modernisieren will, dann sollte man auf den Modernisierungszuschlag gehen zur Miete. Und aber dann eben keine Staffelmiete, keine Indexmiete.
Wie hoch ist der Modernisierungszuschlag?
Naja, das kommt ja darauf an, was ich investiere.
Okay, ich dachte, das ist mal prozentual.
8%.
Achso, ich hatte 11% jetzt im Kopf.
11% waren es mal.
Ja, okay.
11% waren es mal, jetzt sind es 8. Und es sind ja auch betragsmäßig noch Erhöhungsbegrenzung. Ulf Schelenz, helfen Sie mir doch mal kurz auf die Sprünge.
Das ist immer sehr gut
informiert. Da gab es doch diese Grenze zwischen einer Miete oberhalb und unterhalb und dann durfte der Modernisierungszuschlag entweder so hoch oder so hoch sein. Ich kriege es nicht mehr zusammen, ehrlich gesagt.
Also ja, es gibt gesetzliche Obergrenzen und zwar darf man bei einer Modernisierungsmieterhöhung nicht mehr als 3 Euro pro Quadratmeter erhöhen und wenn die Ausgangsmiete weniger als 7 Euro betrug, dann ist die Deckelung bei 2 Euro pro Quadratmeter. Das ist jetzt auch neu ins Gesetz gekommen. Vor ein paar Jahren ist das aufgenommen worden, um quasi den Mieter auch vor sogenannten Luxusmodernisierungen zu schützen.
Herr Schelenz, ist das dann so, dass Ihre Mitglieder dann auch zu Ihnen kommen und darüber mit Ihnen reden und sich auch beraten lassen? Weil das ist ja nun eigentlich eine ziemlich ernsthafte Materie, muss man erstmal rechnen.
Das muss man auf jeden Fall tun und wir empfehlen auch immer, mit uns darüber zu reden, denn bei so einer Modernisierungsmieterhöhung ist einiges zu beachten. Und deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, sich im Vorfeld vernünftig beraten zu lassen, damit man nachher nicht Schiffbruch erleidet als Vermieter.
Ja, dann wollen wir doch mal ein bisschen konkret werden. Was ist denn, wenn ich das nur in die Jahre gekommene Bad gegen ein neues hochwertiges Bad einschließlich neuer Boden- und Wandkacheln austauschen möchte als Vermieter? Kann ich darauf eine Modernisierungsmieterhöhung erheben oder stützen?
Also das ist im Rechtssinne keine Modernisierung, auch wenn der Laie und die Normalbürgerinnen, Normalbürger sagen, ich habe jetzt modernisiert das Bad, soll heißen, eine Mieterhöhung wird da nichts, weil sie rechtlich gesehen quasi nur eine Instandsetzung vornehmen. Das Bad ist in die Jahre gekommen, sie tauschen etwas aus, nämlich von mir aus das WC oder die Boden- und Wandkacheln und ersetzen sie durch Boden- und Wandkacheln und durch ein neues WC. Modernisierung im Rechtssinne heißt beispielsweise, dass da immer ein zusätzlicher Nutzen, ein zusätzlicher Gebrauchswert für den Mieter entsteht.
Ja,
Beispiel Wärmedämmung.
Nein, Moment. Lassen Sie mal ganz kurz noch beim Bad bleiben, weil ich wollte nämlich jetzt gerne widersprechen. Wenn ich ein wandhängendes WC habe, wo ich vorher ein bodenstehendes hatte, wenn ich eine bodentief zugängliche Dusche einbaue, wo vorher eine Duschwanne war, wenn ich ein Doppelwaschbecken einbaue, wo vorher ein einfaches Waschbecken war, dann würde ich jedenfalls immer sagen, das ist dann mehr als die nur der Ersatz für den ursprünglichen Standard und damit wäre es dann eine Modernisierung. Darüber kann man lange streiten, aber das würde ich denken, das müsste man eigentlich dann geltend machen können. Im Zweifel entscheidet das am Ende immer das Gericht.
Ich wollte gerade sagen, Herr Schelenz ist da meistens ja immer sehr gut informiert. Herr Schelenz, gibt es dazu eventuell auch schon Rechtsurteile?
Also ich habe da echte Magenschmerzen, ob die Beispiele da nun astreine klassische Beispiele für eine Modernisierungsmieterhöhung sind.
Naja, barrierefreier Umbau sozusagen.
Ja, okay, aber wenn es jetzt darum geht, dass ich aus einem einfachen Waschbecken Doppelwaschbecken mache, wir haben die Thematik, dass die Modernisierungsmaßnahmen im Gesetz sehr genau definiert sind in 555b. BGB. Und da brauchen wir schon beispielsweise eine nachhaltige Erhöhung des Gebrauchswertes der Mietsache. Und da frage ich mich, ob vom einfachen zum doppelten Waschbecken schon so eine nachhaltige Gebrauchswerterhöhung vorliegt.
Aber darüber kann man sich dann ja streiten. Aber bei dem bodentiefen Duscheinstieg beispielsweise würde ich denken, da sollte man schon etwas großzügiger sein.
Da bin ich schon eher.
Ja, und was ist mit der Toilette? Das fand ich auch nochmal ein interessantes Beispiel.
Da habe ich auch wieder Bauchschmerzen.
Da haben Sie Bauchschmerzen. Ja. Okay.
Müsste man gucken, ob es dazu Rechtsprechung gibt. Weiß ich aus dem Kopf so nicht. Müsste man sich mal ansehen, aber da lohnt es sich sicherlich mal
Rücksprache
tiefer,
zu halten,
tiefer einzusteigen.
Also wer das genau wissen will, soll bitte zu Ihnen kommen in die Beratung.
Und wir schauen dann gemeinsam in die Rechtsprechung.
Ja, finde ich spannend.
Besser als einfach nur eine Mieterhöhung rauszuschicken.
Ja, es ist zumindest deutlich einfacher zu reinigen.
Ne? Finde ich auch. Es gibt viele Leute, die da großen Wert drauf legen. Ja. Nehmen wir mal ein Beispiel, wo es bestimmt vielleicht ein bisschen besser ist. Wie ist es denn beim Fensteraustausch? Weil dann einfach auch die Energiekosten senken. Ist das ein Argument, wo ich sagen kann, ich habe jetzt die Fenster oder ich lasse die Fenster austauschen, du wirst weniger Energiekosten haben, wir werden jetzt die eine Mieterhöhung.
Haben deswegen. Sie eine nachhaltige Energieersparnis an der Stelle? Ist das eine Modernisierungsmieterhöhung? Oder darauf können Sie eine Modernisierungsmieterhöhung stützen? Keine Frage.
Die zum großen Teil wieder dadurch aufgefressen wird, dass die Fenster anschließend kleinere Fensteröffnungen haben. Weil natürlich die gedämmten Rahmen deutlich größer sind und dicker sind als die ungedämmten und dann bleibt weniger Fensterfläche übrig. Haben wir gerade durchgespielt zu Hause.
Ich wollte einfach noch mal ein bisschen auf den Punkt zu kommen, dass vielleicht auch ein Mieter dann sagt, also jetzt machst du es dir aber ein bisschen zu einfach. Ja, schön finde ich es, dass ich jetzt weniger Energiekosten habe, aber du hast doch die Instandsetzungspflicht. Diese Fenster sind sowieso so alt. Ist das auch nicht auch ein Argument?
Das ist jetzt in der Tat wieder ein Problem einer Modernisierungsmieterhöhung, dass Sie als Modernisierungskosten nur die reinen Modernisierungskosten umlegen dürfen als Vermieter. Das heißt, wenn die Fenster mangelhaft waren, weil dort Zugluft durchkam, sie waren undicht oder was auch immer, dann sind das Instandhaltungskosten, die abzuziehen sind von der reinen Modernisierung, von den reinen Modernisierungskosten, die sie haben. Das heißt, Machen wir es mal konkret, ich kaufe neue Fenster.
16.000.
16.000.
Fürs Haus.
16.000, in Ordnung, egal. Oder 20, whatever. So, und dann muss ich gucken, wie viel hätte es denn gekostet, diese Fenster, die ja instandhaltungsbedürftig waren, instand zu setzen. Das heißt, ich brauche eigentlich einen Kostenvoranschlag vom Handwerker, der mir sagt, die Instandsetzung dieser Fenster kostet 3.000.
Ja.
Und dann mache ich die Rechnung auf 20.000 minus die 3.000 sind dann 17.000, die ich dann umlegen könnte, theoretisch gesehen. Aber daran sehen Sie schon, das ist natürlich eine Heidendiskussion an der Stelle. Wie viel ist denn dort abzuziehen? Waren die instandsetzungsbedürftig oder auch nicht? Und mittlerweile ist die Rechtsprechung noch strenger geworden zulasten des Vermieters an der Stelle. Denn selbst wenn die Fenster voll funktionstüchtig sind, also nicht instandsetzungsbedürftig sind, aber eben schon ein paar Jahre auf dem Puckel haben, dann muss der Vermieter auch dafür für das bisherige Lebensalter einen Abzug vornehmen. Und da ist natürlich dann dieselbe Diskussion, in welchem Umfang muss denn das erfolgen? Das kann auch ein Riesenproblem werden. Darum ist es immer klug, bevor man so eine Maßnahme durchführt, sich über diese Themen Gedanken zu machen. Wir haben ganz häufig die Situation, dass unsere Mitglieder erst nach Durchführung einer Maßnahme zu uns kommen. Und dann ist es natürlich ganz schwierig, beispielsweise den Instandsetzungsaufwand noch festzustellen, wenn die alten Fenster längst verschrottet sind.
Jetzt. Es geht ja schon damit los, dass ich eine Modernisierung überhaupt erstmal ankündigen muss.
Ja.
Da sind wir wieder bei dem Thema, das wir ganz zu Anfang einmal hatten. Die spannende Frage oder die spannende Unterscheidung zwischen dem, was das Gesetz fordert vom Vermieter und dem, was der Vermieter dem Mieter so gemeinhin so erklärt und worüber er mit ihm verhandelt und was er mit ihm bespricht und was er dann möglicherweise am Ende des Tages für eine Vereinbarung hält. Nur der Mieter hält es nicht für eine Vereinbarung. Und das ist dann eben immer problematisch. Der Vermieter sollte sich auf jeden Fall bei uns beraten lassen. Er kann hinterher machen, was er will. Er kann mit den Mietern sprechen, er kann versuchen, da mit handgeschriebenen, mit selbstformulierten Erklärungen des Mieters in irgendeiner Weise zurande zu kommen, kann alles funktionieren. Aber er sollte zumindest vorher sich erkundigen, was das Gesetz von ihm verlangt, wenn er am Ende eine Mieterhöhung wirklich auch klageweise durchsetzen will.
Und Rücksprache eventuell dann auch mit dem Handwerk halten, damit er dann auch wirklich diese Zahlen zur Hand hat. Was kostet eigentlich eine Instandsetzung von Fenstern in dem Falle?
Das macht auf jeden Fall Sinn, denn wenn der Mieter im Prozess das bestreitet, die vom Vermieter angesetzten Instandsetzungskosten, ist der Vermieter in der Darlegungs- und Beweispflicht. Ja. Und wenn er dann so einen schönen Kostenvoranschlag in den Händen hält, ist er sicherlich schon mal ein erhebliches Stück weiter.
Okay, und das alles klingt nach häufigem und großem Streitpotenzial. Und deswegen jetzt also die Frage, gibt es da vielleicht einen besseren Weg, um den Streit zu vermeiden?
Man kann dort sich mit dem Mieter natürlich im Vorfeld einer solchen Maßnahme hinsetzen und gucken, ob man das nicht vielleicht auch einvernehmlich regeln könnte, indem man sagt, hör zu, ich kann das gerne alles einseitig machen über eine Modernisierungsmieterhöhung. Da wird sich voraussichtlich das und das als Erhöhungsbetrag ergeben. Ich habe aber keine Lust, jetzt hier nur einseitig vorzugehen mit all den Problemen, die so eine Modernisierungsmieterhöhung mit sich bringt. Lass uns gucken, ob wir nicht eine sogenannte Mieterhöhungsvereinbarung treffen können nach 557 BGB, wo man sich dann im Vorfeld einvernehmlich auf eine bestimmte Mieterhöhung einigt, die dann einen Monat von mir aus nach Abschluss der Maßnahme dann wirksam wird. Mhm. Das wäre schon denkbar und erspart dem Vermieter diese ganze Diskussion, was ist Instandsetzungsaufwand, was nicht, wie alt sind die Fenster, wie ist da der Abzug, wenn kein Mangel vorliegt, etc. etc.
Okay, gut.
Und das ist eben, das ist auf jeden Fall immer ein sinnvoller Weg, wenn Mieter und Vermieter versuchen, diese Fragen einvernehmlich gemeinsam zu lösen. Egal, ob es um die Frage geht, ob da jetzt neue Fenster eingebaut werden müssen oder ob möglicherweise die Hauseingangstür vielleicht mal erneuert werden sollte oder ob vielleicht ein neuer Anstrich der Fassade vielleicht mal nötig wäre. Die Mieter sollen sich wohlfühlen in dem Haus. Der Vermieter soll das, was ihn an Kosten betrifft, in irgendeiner Weise stemmen können. Und die Mieter müssen eben auch vorher wissen, an welchen Stellen der Vermieter von ihnen mehr Geld verlangt für mehr Leistung und an welchen Stellen nicht. Und wenn man das alles vorher miteinander vernünftig bespricht, ist es allemal besser, als wenn man unter möglicherweise auch Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften das alles so macht, wie das Gesetz es verlangt. Denn das Gesetz ist ja immer nur die Regelung für den Fall, dass sich die Parteien nicht anders einigen können. Und es ist immer sinnvoll, sich über solche Fragen gemeinsam vernünftig zu einigen.
Mir geht da eine Frage noch durch den Kopf. Wir haben ja vorhin im Zusammenhang mit der Staffelmiete und der Indexmiete gesagt, da geht das nicht mit der Mieterhöhung und Modernisierung. Was machen eigentlich die Leute, die Vermieter, die sagen, ich habe jetzt aber diese Indexmiete vereinbart und jetzt kommt dieses Modernisierungsproblem auf mich zu? Können die dann, sollten die dann auch mit dem Mieter sagen, wir haben jetzt zwar die Indexmiete vereinbart, aber ich habe demnächst hier eine Modernisierung, muss ich durchziehen. Sind die Auflagen steigen ja auch immer mehr an die Vermieter.
Naja, da sagt man dem Mieter, du musst eigentlich gar nichts zahlen dafür, das muss alles ich bezahlen und dann muss ich es auch noch machen. Aber beteilige dich doch mal ein bisschen an den Kosten.
Bitteschön.
Bitteschön.
Und das macht er dann natürlich vielleicht nicht.
Also man kann es natürlich versuchen, klar. Es gibt ja auch dort die Möglichkeit zu sagen, ich verzichte für die Zukunft auf die Vereinbarung der Indexmiete und ich mache jetzt von der Miete, die wir jetzt vereinbart haben, mache ich möglicherweise auch noch einen Abschlag, komme dir entgegen.
Ah, ja.
Und wenn ich dann in 2 Jahren die Modernisierung abgeschlossen habe, zahlst du dann entsprechend mehr als Modernisierungszuschlag. Vereinbar ist das alles. Das verbietet ja niemand den Parteien. Einen Anspruch hat der Vermieter nicht darauf. Der guckt dann im Zweifel, wenn der Mieter nicht mitmacht, guckt der Vermieter dann in die Röhre.
Ja. Ein Hinweis noch, also bei einer Indexmiete ist grundsätzlich die Modernisierungsmieterhöhung ausgeschlossen. Eine Ausnahme gibt es, wenn der Vermieter diese Modernisierung machen muss aufgrund von Gesetzen.
Ja, okay.
Er wird gesetzlich gezwungen, beispielsweise klimaschutzmäßig. Wenn er gezwungen wäre, jetzt eine Wärmedämmung aufzubringen, das machen muss, dann kann er auch eine Modernisierungsmieterhöhung bei der Indexmiete
mit
jedenfalls
den 11%, die wir schon mal vorhin angesprochen haben.
Immer noch 8%.
Immer noch 8%, Entschuldigung, genau, 8%.
Genau. Das kann er dann machen, aber das ist quasi dann die Ausnahme vom Grundsatz, dass eigentlich eine Modernisierungsmieterhöhung bei einer Indexmiete nicht in Betracht
kommt. Das ist doch nochmal gut. Oh, war vielleicht gar nicht so blöd, dass wir das nochmal angesprochen haben. Jetzt haben wir ja sehr oft diese die ortsübliche Vergleichsmiete angesprochen. Was machen denn Vermieter, wenn sie sich nicht auf den Mietenspiegel beziehen können, weil einfach in der Kommune, in der er die Immobilie hat, kein Mietenspiegel vorliegt. Was macht er dann, um eine Mieterhöhung zu begründen?
Telefoniert mit den ortsansässigen Maklern und fragt nach, beispielsweise.
Stichwort Vergleichsmiete.
Vergleichsmieten kann er abfragen, aber
das
gut.
Das wird schwierig, meines Erachtens, ehrlich gesagt.
Schwierig ist das sowieso, weil was will ich da großartig an Vergleichbarkeit der Wohnung allein schon herstellen? Das ist doch alles
Aber diesen Fall gibt es doch, dass ich
natürlich
nicht immer überall
einen
Mietenspiegel habe. Sie sprachen von den Maklern. Man kann auch Hausverwaltungen anrufen.
Ja, klar. Natürlich.
Und sagen, wie sieht's aus? Und dann gehe ich mit diesen Aussagen, die ich dann irgendwie auch schriftlich wahrscheinlich erhalte, an den Mieter ran und sage, ich möchte die Miete erhöhen, weil in der Region mittlerweile
wir, genau,
schon das
haben wir
Niveau
das
erreicht
und das Preisniveau ist. Richtig, das wäre eine Möglichkeit.
Herr Schelitz,
genau,
meldet
genau.
Sich.
Also da kann man natürlich auch Mieten aus seinem eigenen Bestand nehmen, wenn man dort welche hat und das Gesetz sagt, man soll mindestens 3 Vergleichsmieten haben. Unsere Empfehlung ist aber immer, dass sie mindestens 4 haben, wenn möglich,
okay.
Weil das Gericht natürlich immer mit ihnen diskutieren kann oder die Gegenseite im Gerichtsverfahren mit ihnen diskutieren kann, ob die 3 Vergleichswohnungen, die sie als Vergleichswohnungen benannt haben, wirklich alle vergleichbar sind mit ihrer streitbefangenen Wohnung, für die sie die Mieterhöhung geltend machen wollen. Deswegen ist es klüger, wenn sie eine 4. Wohnung haben, die auch noch als Vergleichswohnung zu titulieren, um an der Stelle nicht nachher Schiffbruch zu erleiden, wenn der Richter nämlich sagt, von den 3 Vergleichswohnungen fällt eine raus, die nämlich gar nicht vergleichbar ist.
Ja.
Und da gibt es dann sehr diffizile Rechtsprechung, ob beispielsweise eine Wohnung im Erdgeschoss vergleichbar ist mit einer Wohnung im Dachgeschoss, die einen ganz anderen Zuschnitt hat, eine Dachfläche da oben zu berücksichtigen hat, ob da eine Vergleichbarkeit gegeben ist. Deswegen ist es immer klüger, 4 Wohnungen zu nehmen. Wenn eine dann rausfällt, weil sie nicht vergleichbar ist, haben sie immer noch 3 und das Gesetz fordert mindestens 3.
Wir bewegen uns aber jetzt hier, muss man nochmal ganz deutlich sagen, außerhalb von Hamburg.
Ja.
Auf dem platten Land,
richtig.
Da wo es keinen
Mietenspiegel
gibt.
So ist es.
In Hamburg gilt das alles nicht. In Hamburg ist der Mietenspiegel die beste Erkenntnisquelle, so haben es die Gerichte immer wieder gesagt. Das heißt, auch dort habe ich zwar theoretisch die Möglichkeit, rein rechtlich mit Vergleichsmieten beispielsweise oder mit einem Sachverständigengutachten auch eine Miete zu begründen. Nur da werde ich nichts, weil jedenfalls nicht, wenn ich vom Mietenspiegel damit abweichen will.
Ja, gut. Ne? Aber ich meine, es gibt ja genügend Leute, die nicht in Hamburg wohnen und deswegen sollten wir Niedersachsen, Schleswig-Holstein, die vielleicht noch mit einbeziehen und sagen, wie weit kann denn hier der Grundeigentümerverband eventuell sogar helfen, indem man sagt, wir haben hier Vergleichswohnungen.
Also auch entscheidend ist die Frage, ob in der Gemeinde ein Mietenspiegel existent ist oder nicht.
Mhm.
So, das ist entscheidend. Wenn nicht, dann können wir mit Vergleichswohnungen kommen.
Aber die haben nicht wir als Grundeigentümerverband.
Ja, das wollte ich jetzt nochmal sagen. Also Sie haben da keine Liste, wo Sie sagen,
nein,
wir wissen, ne?
Nein,
das führen Sie
nein,
jetzt
nein,
nicht
das
in der Schublade,
dann,
dass
nein,
da nochmal irgendwie
muss man
ein Papier
dann eben
ist.
Hinterfragen bei der jeweiligen Gemeinde und dort mal anrufen und wenn man es nicht weiß und kann sich dann dort die Auskunft geben lassen, ob es einen Mietenspiegel gibt oder nicht. So.
Eine solche Liste müsste ja ständig auch aktualisiert werden. Das ist vollkommen undenkbar.
Ja.
Zumal das Gesetz sich jetzt an der Stelle auch gerade geändert hat, dass nämlich jetzt vermehrt Mietenspiegel dort aufzumachen sind. Und von daher muss man dann schon in der Gemeinde konkret das Ganze hinterfragen. Aber wir können als Grundeigentümerverband natürlich auch bundesweit dort helfen, weil das alles Bundesrecht ist. Und an der Stelle können wir eine Mieterhöhung in Hamburg begleiten, genauso wie eine Mieterhöhung in Niedersachsen oder wo auch immer.
Mhm. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Wohnungsmieten gesprochen. Wie weit gilt denn diese Mieterhöhung? Welche Regeln muss man im Kopf haben, wenn es jetzt beispielsweise mal nicht um Mietwohnungen geht, sondern vielleicht um Gewerbeflächen oder vermietete Parkflächen? Was können wir denn da als Tipp noch weitergeben?
Da können wir sagen, dass es immer darauf ankommt, was im Mietvertrag vereinbart ist bei Gewerbeflächen. Da muss man sehen, wie der Gewerbemietvertrag das entsprechend aufmacht. Ist gar nichts vereinbart im Mietvertrag, dann wird es eng mit Mieterhöhung im Gewerbemietrecht, denn das Gesetz gibt an der Stelle nichts vor.
Ah ja.
Da gibt es nur die Möglichkeit der sogenannten Änderungskündigung. Das heißt, ich kann den Mietvertrag, wenn er kündbar ist, wenn es kein Zeitmietvertrag ist, ein Zeitmietvertrag kann ich ja gar nicht so ohne weiteres kündigen. Wenn es ein kündbarer Mietvertrag ist, dann kann ich diesen kündigen und dem Mieter die Fortsetzung zu geänderten Vertragsbedingungen anbieten. Also sprich, der zahlt eine höhere Miete, kann dann weiter nutzen.
Ja.
Ansonsten bin ich gut beraten, wenn ich dann in irgendeiner Weise eine eine indexgebundene Preisanpassungsklausel in dem Mietvertrag drin habe, insbesondere eben bei Verträgen mit einer Festlaufzeit, die ich eben nicht kündigen kann, um eine Mieterhöhung durchzusetzen, da macht es dann Sinn, tatsächlich die Miete zu binden an einen Preisindex und dann eben regelmäßig zu überprüfen, ob ich eine Mieterhöhung machen kann oder nicht.
Und all das, worüber wir gesprochen haben, gilt dort für diese Gewerbeflächen und Parkflächen nicht? Also Mietpreisbremse, Kappungsgrenze, wie ist das da?
Nein, da gilt der Markt.
Da gilt einfach nur der Markt.
Okay. Da gilt der Markt. Und wenn der Mieter nicht mehr zahlen kann, dann macht er den Laden dicht. Ja. Möglicherweise bleibt er ja theoretisch noch Mieter, aber das hilft dann auch nichts, wenn der Laden dicht ist, weil er dann im Zweifel auch keine Miete mehr bezahlt. Und dann habe ich eben den Ärger als Vermieter. Also muss ich als Vermieter eben gucken, dass ich eine Miete nehme, die der Mieter sich eben sinnvoll auch leisten kann. Und deswegen nimmt man ja in der Stadt auch im Zweifel andere Mieten als auf dem platten Land oder im Vorort. Und so ist das System. Also da gibt es keine Beschränkungen.
Und das könnte man ja fast schon so ein klein bisschen als eine Schlussmöglichkeit, das Schlusswort nehmen, Herr Schelens, dass eigentlich die Vermieter ja auch interessiert sind, dass es friedvoll zugeht und dass auch wenn sie wenn eine Mieterhöhung ins Haus steht, das alles kommunizieren wollen und der Großteil der Vermieter tatsächlich vielleicht auch gar nicht alle 2-3 Jahre die Miete erhöht, sondern die lassen das ja zum Teil auch laufen.
Genau, gerade unsere Mitglieder sind dafür bekannt, dass sie nun nicht jede Gelegenheit ausnutzen, um Mieterhöhungen bis zum geht nicht mehr auszureizen, sondern da guckt man sehr wohl darauf, dass es friedvoll miteinander läuft und man dort maßvoll die Mieten erhöht. So weiß ich es aus vielen Gesprächen mit Vermietern.
Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, das war eine sehr spannende, sehr informative Folge. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank an beide Herren. Sollten Sie, liebe Hörerinnen, noch Fragen und Anregungen haben, dann sehr gerne. Wir haben dafür eine E-Mail-Adresse, die lautet podcast@grundeigentümerverband.de. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören. Erzählen Sie gerne auch anderen von diesem Format. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, tschüss.
Tschüss. Grundeigentümerverband Hamburg. Der Partner an Ihrer Seite. Werden Sie Mitglied und stellen Sie sicher, dass Ihre Interessen als Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer in der Hansestadt vertreten und gesehen werden.